Ich hatte Angst, was passieren würde, wenn ich da rausgehe. Ich wollte da raus. Ich wäre da nie rausgekommen.
Das war auch nur für mich als Unternehmer, das war hochprofitabel, was du da betrieben hast. Auch das hat Geld verdient.
Es hat Geld verdient, hochprofitabel ist was anderes, okay. Weil ich bin nicht gut genug für sowas. Also wenn du in der Szene drin bist, musst du halt auch bereit sein, die schmutzigen Geschäfte mitzumachen. Du kannst sehr viel Geld verdienen, da geht es halt um große Geschäfte, ne? Um Immobilien, um auch Waffen, um Infrastruktur, Industrie. Und wenn du da nicht ein bisschen die Hand aufhältst, dann läuft das Geld an dir vorbei.
Oh Gott, ich hoffe, uns tötet niemand nach dem Podcast.
Du und wenn, war es ein schönes Gespräch.
Okay.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel. Heute zu Gast ist der Alexander Sascha Wolf. Und er erzählt, wie er als gebürtiger Nürnberger mit der Bundeswehr in die USA kam, dort angefangen hat, Partys zu veranstalten, das natürlich nach Berlin übertragen hat, dann den Radiosender KISS FM mit aufgebaut hat und heute das Netzwerk Außergewöhnlich Berlin betreibt. Alex, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei den Mittelstars.
Danke dir, Markus.
Sehr, sehr gern. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, vielleicht in 60, 90 Sekunden. Was machst du heute?
Ja, ich fange nicht mit dem Urschleim an, mit dem du gerade angefangen hast.
Da komme ich noch drauf zurück.
Ja, wir machen, was ich jetzt mache. Ich habe vor ein paar Jahren mit meiner Frau eine Stiftung gegründet und wir versuchen, Berlin zur Welthauptstadt der Nachhaltigkeitswirtschaft zu machen. Also zum Zentrum der Bewegung, zum Global Impact Capital, zum Silicon Valley für Nachhaltigkeit.
Das ist ja mal ein hehrer Plan.
Ja, aber ich dachte, Berliner sollten immer sich eine Sache vornehmen, immer groß denken.
Ja, da bist du meiner Meinung nach sehr spät dran, aber es ist gut, sich das so vorzunehmen, weil ich glaube auch, dass wir die letzten Jahre als Berliner, die letzten Jahrzehnte nicht gezeigt haben, was wir können. Das ist eigentlich eine der schönsten Städte Europas und so wird sie auch wahrgenommen, nur wir selber tragen es leider viel zu selten nach draußen.
Ja, wir nehmen das Wetter zu ernst, weißt du, nur weil es kalt ist, heißt ja nicht, dass du nicht die Wärme im Herzen haben kannst. Nee, Berlin ist wirklich die geilste Stadt, die ich kenne.
Okay, ich möchte natürlich trotzdem wissen, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
Wie konnte das passieren?
Ja. Was waren denn deine unternehmerischen Wurzeln? Kommst du aus einem Unternehmerhaushalt?
Die Frage ist schwer zu beantworten, weil die Antwort wäre eigentlich nein, weil meine Mutter so klassisch westdeutsche Hausfrau, muss man sagen, und mein Vater Industrielobbyist, also der war Verbandschef von einem Teil des Zentralverbands der Elektroindustrie. Für die, die das nicht wissen, das sind die, die die Funkausstellung veranstalten. Also so Industrielobbyist, also eigentlich Verbandsmensch mit Festgehalt und Dienstwagen. Aber der hat natürlich nur unternehmerische Interessen vertreten und abends beim Abendessen ging es halt dann auch immer um, was Philips wieder sagt und nicht Philips und Siemens und wo die hinwollen und dass er jetzt bei der Delegationsreise in Taiwan war. Also ich habe so dieses große Ding immer mitgekriegt, als es mich noch nicht interessiert hat.
Was ein bisschen klingt nach Diplomatenleben, also viel unterwegs.
Bisschen, genau.
Und viel Lobbyismus, viele Leute auch sicherlich kennengelernt, ihr wahrscheinlich auch viel als Familie unterwegs.
Mein Vater war Netzwerker, muss man sagen. Also kein Unternehmer, wirklich nicht. Deshalb habe ich eigentlich kein unternehmerisches Ding in der Familie mitgekriegt. Deshalb dieses Thema nach, wenn ich hier investiere, kriege ich da was raus, das kenne ich eigentlich nicht von zu Hause. Aber nicht quatschen, sondern machen, das kenne ich von zu Hause.
Also das wurde vorgelebt, ganz klar.
Das wurde vorgelebt, ja. Und das hat auch dafür geführt, dass mein erstes unternehmerisches Handeln so mit 14 war, lustigerweise in dem Gemeindedienst.
Ja.
Also damals ist man ja noch in die Kirche gegangen, so. Ich wurde auch ein bisschen reingezwungen und das war alles ein bisschen langweilig und ich habe das auch nicht verstanden, was in diesem dicken Buch drin steht. Aber es gab eine Gemeindeparty und die war echt scheiße. Und alle Jugendlichen sind immer zu der anderen Gemeinde hingegangen da in Nürnberg.
Einfach, weil die Party besser war.
Weil die Party besser war. Und da habe ich gedacht, wie schaffen wir es, dass wir besser als die werden? Und da habe ich dann den Trick rausgefunden, wenn du Vorverkauf machst, was die noch nie gemacht hatten. Wenn man also durch die Schulen rennt und den gut aussehenden Mädchen Tickets schenkt, dann kaufen die anderen, nämlich die Jungs, die Tickets im Voraus und erzählen natürlich jedem, dass sie ein Ticket gekauft haben und machen quasi Werbung, weil jeder sagt, hey, und nächste Woche gehe ich, weil ich habe das Ticket schon gekauft. Und so haben wir es dann in 3 Monaten geschafft, die Gemeindeparty, die echt Schrott war, zur erfolgreichsten in der ganzen Stadt zu machen. Und auseinandergegangen ist das nur deshalb, weil ich mich mit den Gesellschaftern, das war die Kirche, darüber zerstritten habe, ob wir nun umsonst Cola trinken dürfen oder nicht als Team. Das sind so die Gesellschafterstreitigkeiten im Teenageralter.
Im Kleinen.
Im Kleinen.
So. Aber die hast du ja später noch in groß ausgefochten.
Genau, ich habe das dann auf größerer Ebene noch gehabt.
Und dann bist du aber, also hast ja Schule in Deutschland und so weiter, bist dann aber irgendwann relativ früh in den USA gelandet.
Ja, das war quasi auch so eine Panne, weil ich wollte also auf keinen Fall zur Bundeswehr, aber dann hatte mein Vater, ne, über seine Netzwerkkontakte erfahren, dass es so einen Außenposten gibt in den USA, also zwei Außenposten in Washington, da ist eine Militärmission, und in Texas, da sind die Flieger und testen die Flugzeuge irgendwie. Und dieser Posten in Washington, das ist wie eine Botschaft. Die Bundeswehr hat da so eine Art Botschaft und da wird professionell gegrillt. Also da sitzen so drei Bundeswehrgeneräle, die gehen dann immer Barbecue machen am Nachmittag, um dann die Kontakte zu der amerikanischen Politik zu pflegen. Und du brauchst ja vor der Tür immer einen deutschen Soldaten, der grüßt und die Flagge hochzieht und einholt und so ein Zeug. Muss ja gut aussehen. Und da gibt es dann halt immer so 6, 7 Soldaten, die nur so als Stehmännchen da sind, nur als Deko, und die müssen ja von irgendwoher kommen. Und da gibt es einen Ort in Deutschland, wenn du dich dahin versetzen lässt bewusst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nach USA versetzt wird, relativ groß. Ja, absurde Story. Jedenfalls bin ich so dann 1,5 Jahre in den USA gelandet mit der Bundeswehr. Und das war so für mich lebensverändernd.
Da hast du quasi den Gruß August gemacht?
Ja.
Standst vor der Tür, fahren hoch, fahren runter, volles Programm?
Total anstrengender Job.
Okay.
Total anspruchsvoll.
Aber auch da hast du ja Partys veranstaltet.
Ja, weil es war ja wirklich langweilig, ne? Also du fühlst dich wirklich dumm da und stellst aber fest, dass in den USA Saufen ab 21 erlaubt ist, in Deutschland aber ab 18. Und das Haus, in dem wir Bundeswehrsoldaten gewohnt haben, ist ja deutsches Territorium. Wenn du da also Partys veranstaltest, dann kannst du alle ab 18 reinlassen, die dann auch alle saufen dürfen. Und das hat dann durchaus für Erfolg gesorgt. Also wir waren so das Oktoberfest von Washington.
Wurde der Erfolg dort ähnlich gefeiert und zelebriert wie in Deutschland von der Kirche als Gesellschafter, oder?
Ja, die Bundeswehr findet es nicht so gut, wenn man in ihren Liegenschaften wilde Partys veranstaltet und dann der Sheriff vorbeikommt und so. Das heißt, es endete dann schon im Disziplinarverfahren. Oh. Aber es war eine sehr erfolgreiche Party und ich hatte gelernt, wie man Events macht. Also ich habe wirklich da gelernt, wie man mit sehr vielen Menschen auf kleinstem Raum gute Energie erzeugt.
Und dann hat man den Nürnberger Jungen aus den USA wieder zurück nach Deutschland gelassen und du hast ja natürlich ausgerechnet Berlin ausgesucht.
Ja, klar.
Welche Zeit war das ungefähr?
Das war dann kurz nachdem die Mauer gefallen war.
Also 92, irgendwie sowas.
Genau.
Bist du direkt nach Berlin?
Ja, musste ich. Meine Eltern sind Berliner, muss man sagen. Deshalb spreche ich auch so, wie ich spreche. Und ich habe mich da immer fremd gefühlt in Franken. So, und deshalb, bin dann sofort logischerweise nach Berlin gekommen. Und da habe ich dann mit Freunden gedacht, wenn wir die ganzen DJs, die sowieso gerade herkommen und irgendwie auflegen, wenn wir diese Leute einfach einladen würden, danach oder davor in irgendeinem Radiostudio gratis aufzulegen, würden die das ja sicher machen. Und so ist dann ein DJ-Radio entstanden, was wir KISS FM genannt haben, in Anlehnung an den Piratensender, der auf einem Schiff vor London gesendet hat, illegal. Und wir waren auch so halblegal. Und das war so die Tradition. Und da haben wir dann das erste DJ-Radio Deutschlands gemacht.
Also ihr habt sowohl die Partys in Berlin veranstaltet, wo die DJs dann auch kamen.
So haben wir es finanziert.
Und habe die DJs dann einfach weiter auflegen lassen und habe gesagt, es gibt zusätzliche Reichweite, wir sind ein Radiosender.
Genau.
Und das hat gut funktioniert.
Ja klar, weil jeder DJ möchte Reichweite. Und wenn er schon den Weg nach Berlin macht, wenn er damals aus Detroit kommt oder aus London oder so, dann war das für den ja eine Ehrung, wenn man auch noch den Sender, weil das war dann relativ schnell der Sender, weil es gab ja keinen anderen, der DJs hat auflegen lassen, wenn man da eingeladen wird. Und so hat man auf einmal die Stars, also weltweite DJ-Stars in unserem abgerockten alten Bäckereistudio in der Elbestraße in Neukölln sitzen und damit natürlich unsere Events füllen können, mit denen wir dann den ganzen Sender finanziert haben. Also das war so die ersten Schritte der Berliner Subkultur.
Und Radiosender, ist das eine GmbH, ist das eine Anstalt, wie was für eine Gesellschaftsform ist ein Radiosender?
GmbH,
also ganz normale GmbH.
Ja, GmbH, und damals gab es die Frequenzen, also gab es Kabelradio noch, das wäre im Vergleich zu DAB jetzt. Und da hatten wir dann wie Sunshine Live das ja sehr schön vorgemacht hat. Man kann also durchaus mit Nischenradio ganz gut Geld verdienen und erfolgreich sein.
Und dann habt ihr aber auch ganz klassisch Werbung verkauft und so weiter. Das hat sich alles etabliert. Ja, ja. Ihr habt einen richtigen Radiosender aufgebaut. Ich meine, Küsst es ja heute noch.
Ja, ja, nur dass er jetzt,
groß.
Also damals war ja die Idee, du machst zwei Arten von Musik. Hip-Hop, also die Black-Music-Schiene und die elektronische Musikschiene. Und dann mussten wir neue Gesellschafter reinholen, weil in Deutschland ist ja so, anders als in den USA, du kannst nicht einfach eine Lizenz kaufen, sondern die muss durch die Medienanstalt genehmigt werden. Und da sind wir wieder bei der Politik und beim Lobbyismus und bei Interessen und bei, ne? Es geht nicht um, wer die Leistung bringt, sondern wer die Lobby hat. Und wir waren halt jung, chaotisch und aus Neukölln, wir hatten die Lobby nicht. Deshalb mussten wir uns ordentliche Investoren reinholen, die halt in den Salons ein- und ausgingen. Und das war das Problem, weil am Ende ist das dann auseinandergegangen. Also ich bin dann rausgegangen.
Aber ihr habt alles versucht, die Lizenz zu bekommen. Ich glaube, ihr habt ja eine richtige Aktion gehabt, wie ihr da quasi mit Maus und Mann und Hoodies und allem drum und dran eingeritten seid, um die Lizenz zu diskutieren.
Ja, weil ich glaube fest daran, dass eine Kerneigenschaft Berlins, weshalb wir historisch so erfolgreich sind, ist, wenn die Leute zu lang quatschen, muss man einfach mal tun. Und niemanden wehtun und niemanden verletzen, aber zu lang quatschen ist nicht Berlin. Deshalb, nachdem wir 3-4 Mal einen Antrag gestellt hatten auf Sendelizenz, also auf terrestrische Frequenz und nicht meine Antwort bekommen haben, habe ich mir 20 Leute geschnappt, Sprayer, und bin bei der Medienanstalt eingeritten während dieser Sitzung des Medienrats und habe gesagt, entweder sprayen wir hier alles voll oder ihr sagt uns, warum wir keine Frequenz kriegen und nicht meine Antwort. Und da haben die dann irgendwann gesagt, okay, ihr seid ja irre, aber okay, wir sagen es euch. Und dann haben die ganz klar gesagt, naja, ihr seid unberechenbar, weil ihr seid ja so auf der Landkarte des politischen Berlin nicht existent. Deshalb können wir euch keine Frequenz geben, weil ihr gehört nicht zu irgendeiner Partei, Interessengruppe oder wie auch immer. Berlin ist wie Neapel, müssen wir mal ehrlich zugeben. Nur, dass Neapel besseres Wetter hat. Aber ansonsten ist da relativ viel Ähnlichkeit.
Aber ihr hattet auf der einen Seite ein super erfolgreiches Produkt, was ja auch seine Hörerschaft hatte und seinen Platz ja auch hatte. Ja. Habt ihr nicht geschafft, die Lizenz zu bekommen, weil das eben, weil ihr nicht kalkulierbar wart, weil ihr sehr jung wart, sehr wild, eben anders als alle anderen.
Wir haben dieses Unternehmen mit Events finanziert. Erklär das mal irgendjemanden in der Medienanstalt. Die verstehen das überhaupt nicht. Wenn du sagst, wir hatten dann so Veranstaltungen wie Rave Train, da haben wir die alte Honecker Salonbahn, Dampflok gemietet, sind quer durch Brandenburg getuckert eine ganze Nacht mit DJs drin und haben damit mit solchen Sachen unser Geld verdient oder die Love Parade live übertragen. Die wussten ja nicht mal, was die Love Parade ist. Also das war so richtig, wir haben...
Ihr habt euch von Anfang an da rangehangen, ihr habt die Love Parade von Anfang an live übertragen, jedes Jahr.
Und wir haben auch Deutschrap nach Deutschland gebracht. Also als wir waren die Ersten, die gesagt haben, du, man kann auch in Deutsch rappen. Und jemand aus Neukölln, der nicht mal richtig Deutsch spricht, hat trotzdem das Recht, im Radio seinen Song zu veröffentlichen. Vielleicht mögen den ja Leute. Also wir waren die Ersten, die gesagt haben, du, man braucht nicht ein Abitur und einen Abschluss als Journalist an der Henry-Nannen-Schule, um im Radio mal was machen zu dürfen. Und das traf natürlich auf Widerstand ein bisschen. Also die haben uns gehasst.
Und als dann alles nicht geklappt hat, dann habt ihr euch quasi einen großen Partner gesucht.
Ja.
Die Jungs mit Anzügen, mit großen Autos, die da eingeritten sind, die natürlich Mehrheit an der Gesellschaft übernommen, weil die haben ja ganz viel mitgebracht, was euch gefehlt hat.
Ja, genau.
Und dann hat es aber typischerweise den Clash gegeben, den es so gibt, wenn junge Wilde auf eben die gestandenen Anzugsträger
treffen. Auf etabliertes Geld treffen. Genau. Ne? Also wir kennen das ja alle, 50,2%. Also wenn du 50, irgendwas abgibst von einem Unternehmen, kann es eigentlich gleich gehen. Das haben wir vielleicht alle schon mal gemacht, den Fehler. Mhm. Und ich habe den damals mit 24 gemacht. Und dann habe ich mir den Laden von draußen angeguckt. Das war aber sehr lehrreich, weil sonst wäre ich heute ein selbstverliebtes, egozentrisches Arschloch. Weil ich würde glauben, dass ich der Geilste bin. Mhm. So habe ich relativ früh ordentlich eins auf die Nase gekriegt und konnte erstmal Staub fressen 2 Jahre lang. Das war wirklich gut charakterlich. Also heute würde ich sagen, das war völlig in Ordnung, sonst würde ich mich selbst heute nicht so mögen.
Charakterbildende Maßnahmen mit 24 ist ja auch nicht so verkehrt. Wenn es den Dämpfer mit 40, 50 gibt, ist meist viel, viel schlimmer.
Genau.
Na, je früher es den gibt, desto besser ist es eigentlich einmal.
Deshalb. Also ich finde Niederlagen meistens eine gute Sache, wenn man die Lehre daraus erkennt. Ja. Dann sollte man echt dankbar sein, wenn du blutend in der Ecke des Rings liegst, weil dann weißt du, alles klar, so toll, wie du dachtest, bist du gar nicht.
Mhm.
Ein bisschen Demut und Bescheidenheit hilft da langfristig.
Erdung ab und zu tut gut. Ja, das muss man ganz klar sagen.
Wenn das Ziel ist ein glückliches Leben, dann sollte man ein bisschen geerdet sein. Ja.
Wie ging es dann weiter für dich?
Naja, dann habe ich irgendwie Geld verdienen müssen und bin dann in den Dienste des Senats getreten und habe dann als Freelancer so Sachen organisiert wie den Businessplanwettbewerb in Brandenburg, die deutschen Gründer- und Unternehmertage. So dieses ganze Existenzgründerding, so hieß das ja früher. Ne?
Das war ja die Phase, wo Berlin gerade mal spannend wurde als Stadt, wo Internet sich angesiedelt hat, die Sambas kamen.
Genau,
und
genau.
Das war ja genau die Phase und ich kann mich erinnern, dieser Gründerwettbewerb, der war groß.
Also ja,
das war ein großes Berliner Thema.
Ja, ist glaube ich heute noch der größte bundesweit. Und das war also der durchaus gute Versuch der Verwaltung, diesem neu entstehenden Unternehmergeist ein bisschen Unterstützung zu geben. Also die Berliner Förderlandschaft ist auch international wirklich, wirklich vorzeigemäßig. Also wenn du hier ein Unternehmen gründest, das ist eine gute Sache. Muss man heute noch sagen, ich bin sonst sehr kritisch gegenüber den ganzen Senatsverwaltungsstellen und so, aber da hat Berlin was echt Gutes gemacht.
Das hast du wie lange gemacht?
5 Jahre, 6 Jahre oder so, bis ich dann gemerkt habe, okay, ist schon Unterschied, ob du unternehmerisch an eine Sache rangehst oder ob du dein Festgehalt vom Senat kriegst und Freitag um 13 Uhr nach Hause. Also das.
Da gab es auch gar keine unternehmerische Komponente. Du hast für den Senat gearbeitet, hast das alles organisiert, hast wahrscheinlich dieselbe Liebe reingegeben, als wenn du Unternehmer gewesen wärst. Wie immer, klar, Vollgas. Ne?
Wir sind ja Überzeugungstäter, wir können nicht anders.
Und dann hast du aber nach 5, 6 Jahren auch gesagt, so, jetzt reicht's auch.
Also wenn man dann merkt, okay, der Auftraggeber möchte eigentlich nur, dass da ein Haken auf der Agenda ist und der möchte jetzt nicht die Deutschlands Leitmesse für den Unternehmerspirit und so eine ITB oder IFA mit weltweiter Anerkennung und Resonanz, die schütteln nur mit dem Kopf, wenn du mit so einem Zeug kommst. Also die sagen, ey, wow, wir wollen hier eine regionale Messe, wir möchten hier unsere Förderprogramme vorstellen. Wir wollen nicht, dass sie in Kalifornien anrufen und den dortigen Gouverneur nach Berlin einladen. Das ist nicht ihr Schnack, das ist nicht ihr Ding. Und weil ich damals schon mit Botschaften zu tun hatte, bin ich halt in Szenen unterwegs gewesen nebenbei, wo ich dann halt an den Bundeswirtschaftsminister einfach mal beim Abendevent rantreten konnte und sagen, du, wollen Sie nicht auf unsere Unternehmertage kommen? Und der hat gesagt, klar, trage ich mir ein.
Das war aber nicht gewollt. Natürlich. Sinnvoll ist es ja aber auf jeden Fall.
Ja,
also auch jemanden aus dem Silicon Valley nach Deutschland zu holen, auf so einen Gründerwettbewerb und Co. Ja. Aber das waren dann so quasi Public Affairs oder wie auch immer, wo man sagt, das ist nicht dein Spielgrund. Ja?
Nein, also man muss ja ganz klar sagen, wenn du unternehmerisch denkst, dann versuchst du immer den kürzesten Weg vom Problem zur Lösung zu finden.
Ja.
Die Mehrheit der Gesellschaft, inklusive der Verwaltung, denkt aber nicht an den kürzesten Weg, sondern an, wen musst du ansprechen, damit du nicht irgendwo aneckst, damit du keine Risiken eingehst, damit es nicht irgendwo wehtut. Ja, wir haben ja keine Angst davor, dass es wehtut, wir haben Angst davor, dass es nicht klappt. Also sagen wir, wen kenne ich, welche Telefonnummer mache ich? Die Verwaltung sagt, nee, die nächsthöhere Ebene muss erstmal angesprochen werden. Wir brauchen erstmal eine Vorstandsvorlage, die in 3 Monaten diskutiert wird, um dann zu entscheiden, wer wen anruft. Und ist halt eine andere Denke. Will ich niemanden vorwerfen, ist halt in Deutschland in den letzten Jahren ein bisschen zu sehr verwalterisch geworden, würde ich sagen.
Hat sich vieles etabliert.
Also ich finde, der Weg der Sicherheit ist wichtig, wenn du ein Flugunternehmen leitest. Dann darf kein Flugzeug abstürzen. Aber wenn es um gesellschaftliche Themen geht, ist manchmal Sicherheit nicht das oberste Kalkül. Da muss es dann manchmal einfach, wie kriegen wir eine Lösung hin sein? Und jetzt ufern wir gerade aus, aber das war so der Bruch mit der Verwaltung, wo ich gedacht habe, okay, das machen wir nicht. Und dann habe ich 10 Jahre das Botschaftsnetzwerk Berlins geleitet.
Wie muss ich mir das vorstellen? Das Botschaftsnetzwerk, das ist eine eigene Firma und du warst dort Dienstleister für den Senat und für Berlin? Oder wie funktioniert sowas?
Das ist auch eine absurde krasse Geschichte eigentlich so. Also Szenario. Berlin wird auf einmal Hauptstadt, weil Bonn es nicht mehr sein kann. Weil
das war die Zeit, wo Berlin gerade Hauptstadt geworden ist.
Ja, ja. Okay. So, auf einmal sagen alle, ja, Bonn ist ein bisschen klein, wenn wir hier den US-Präsidenten einladen und auf einmal hier wieder vereintes Deutschland sind und außerdem wäre auch nett für die neuen Bundesländer, wenn die nicht einmal ins Rheinland reisen müssen. So. Also lass mal wieder Berlin machen. Also ist Berlin auf einmal die neue Stadt, also zieht ganz Bonn um. Ergo ziehen die ganzen Bundestagsabgeordneten, Ministerien und so weiter und das Land Berlin bereitet das vor, macht da so ein Welcome-Desk auf und baut Wohnungen für die Abgeordneten und vergisst, dass es ja auch noch lauter Ausländer gibt, die umziehen aus Bonn, nämlich die Botschaften. Das Land Berlin hatte also die ganzen Botschaften nicht auf dem Schirm. Das fiel dann auf, als die ersten Botschaften nach Berlin zogen und noch keine eigenen Gebäude hatten und beim Berliner Protokollchef anriefen, in der Senatskanzlei, Rotes Rathaus, und sagten, ja, wir brauchen Räume für Veranstaltungen, können Sie uns das empfehlen? Oder einen Caterer? Oder wen soll man eigentlich einladen hier in Berlin auf unsere Veranstaltung? Ja, und der Berliner Protokollchef zu der Zeit sprach nicht mal Englisch und war auch nur alleine mit einem Mitarbeiter und war mit dem Ding völlig überfordert. Und die brauchten jetzt irgendeinen, der das möglichst schnell handelt. So.
Wenn wir uns rekapitulieren, wir waren quasi, Berlin hat einen Sonderstatus, wir sind ja Landeshauptstadt im eigenen Land quasi, so irgendwie. Ja. Auf einmal wurden wir Bundeshauptstadt. Ja. Das heißt, du triffst auf eine Infrastruktur, die eben für Berlin vorher da war und die musste ja innerhalb von kürzester Zeit aufgebläht werden. Dann kannst du ja nicht einfach die aus Bonn übernehmen, weil die ziehen ja auch nicht alle um. Also einmal Neuschaffung und bei der Neuschaffung hat man vieles berücksichtigt. Aber nicht das Thema, dass Berlin auf einmal auch unglaublich international wird. Das heißt, alle Botschaften mitziehen, Gebäude brauchen, die Infrastruktur und Co. und ja auch Staatsbesuche und Co. dazukommen.
Das ganze Programm.
Und derjenige, der verantwortlich war, hat noch nicht mal Englisch gesprochen.
So, ja. Und ich will da niemanden beleidigen, aber das war halt die Situation. Ich meine, Berlin war ja seit 1945 unter einer Direktive, nämlich macht, was ihr wollt, Hauptsache es gibt keinen Ärger draußen. Im Osten wie im Westen. Das war so, pass auf, ihr könnt gerne da bauen, was ihr wollt, machen, was ihr wollt, aber es darf keine internationalen Probleme geben. Ne? Also wir wollen einfach nur, dass Berlin ruhig bleibt. Und so haben wir alles gemanagt, so im Osten wie im Westen. Auf einmal ist das Ding wieder vereinigt, auf einmal ist es die Hauptstadt der drittreichsten Wirtschaftsnation der Welt. Auf einmal ist es eine internationale Stadt. Und für die, die jetzt zuhören und das noch nicht miterlebt haben, das war für Berlin echt ein bisschen Überforderung. Na, eigentlich ist es heute noch. Ne? Wenn man mal genau nimmt, hört ja die Kompetenz des Senats in Spandau auf. Also heute noch hat die Berliner Verwaltung immer noch so den Vibe von, wir müssen uns um uns kümmern. Fahrradweg hier, ne, verkehrsberuhigte Zone da, soll die Friedrichstraße jetzt nur für Fahrräder, Autos oder wie auch immer. Aber dass die Leute aus Los Angeles und Shanghai auf uns gucken, hat noch nicht wirklich jemand kapiert. Also da sind wir immer noch nicht gelandet.
Ist ja auch ein großes Umdenken von etwas, was sehr lokal stattfindet, hin zu etwas, was auf einmal zumindest bundesweit stattfindet, über die Grenzen hinaus vor allem. Ja, die Leute bleiben ja erstmal dieselben, die da sitzen.
30 Jahre ist das ja.
Und da auch damals immer ein bisschen.
Da bin ich bei dir. So, deshalb glaube ich auch an das Berliner Unternehmertum. Weil Berliner Unternehmertum hat ganz schnell gemerkt, siehe DJs, siehe Kreativwirtschaft, ganz schnell gemerkt, Berlin ist eine Weltstadt und da draußen sind Menschen und wenn wir mit denen zusammen was machen, dann geht es hier auch besser und wenn wir an die Welt da draußen denken und die verstehen, können wir hier geile Sachen machen, die dann der Stadt nutzen. Also Berlin war schon immer eine Unternehmerstadt und war nur ein paar Jahrzehnte abgebremst und das finde ich das Tolle an Berlin, dass Berlin quasi immer statt der Politik erfolgreich war und der unternehmerische Geist Berlin immer nach vorne gebracht hat, so wie heute auch. Und das hat mich auch immer in Berlin begeistert.
Und dann hast du 10 Jahre lang dieses Botschafternetzwerk extern aufgebaut. Ja. Du warst ja nicht mehr beschäftigt, sondern du wurdest beauftragt, das hat sich ja natürlich immer mehr verselbstständigt. Ne? Du hast ja dann, glaube ich, auch geschaut, wie kann man das alles finanzieren, wen bringe ich denn hier an einen Tisch? Also du hast es ja wirklich wie ein Unternehmen.
Es war ein Unternehmen.
Also es war ein Unternehmen.
War wie so ein bisschen James Bond. Du kriegst den Auftrag vom Dienstherrn und der sagt, du pass auf, aber ich kann dir den Kugelschreiber geben, der hat einen eingebauten Laser, aber ansonsten musst du allein machen. So ungefähr. Also das Land Berlin sagte, du kannst die Lizenz benutzen, also du kannst Land Berlin sagen, aber Geld gibt es keins. Und wir haben auch keine Leute, also musst du selber machen. Und so habe ich dann 120 Unternehmen gesammelt, denen ich einfach gesagt habe, habt ihr Interesse, da kommen jetzt Leute Botschaften, wollt ihr mit denen zu tun haben? Und da findest du dann halt Audi, Mercedes, Commerzbank und wie sie alle heißen. Und die haben dann Geld in den Topf bezahlt und von dem Topf haben wir ein Team bezahlt und das Team hat gratis für Botschaften Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Public Diplomacy. Und es waren zur besten Zeit 25, 30 Leute. Das heißt, das ist eine sehr schlagkräftige Truppe gewesen. Eigenes Magazin, eigenes Online-Portal, eigenes Sekretariat für Botschaftsnetzwerke, also Ambassadors Club, Verband der Presseattachés, Kulturattachés, liefen bei uns zusammen, sodass wir dann auf einmal weltweit einzigartig so eine Art Botschaftsservice-Organisation waren, privat finanziert.
Also wenn man als Botschafter auch nach Berlin gekommen ist, konnte man mit euch innerhalb dieses Netzwerks, da konnte man teilnehmen, da konnte man mitmachen und da habt ihr auch versucht, wirklich jede Botschaft dieser Welt abzuholen und den Zutritt, Zugang zu Berlin und den politischen Strukturen ja auch gewährleistet und auch noch zum Business, zu Unternehmen.
Ja. Genau, also ging sehr viel um Wirtschaft, ne? Weil viele Botschaften sagen, du, die politischen Kontakte mache ich alleine, lass mal gut, also ist in Ordnung, aber ich würde mal gerne hier Leute kennenlernen, die was drehen und bewegen in der Stadt oder in ganz Deutschland. Also da habe ich gelernt, wie Netzwerken geht und wie die großen Jungs das machen und Mädels. Also das ist eine andere Denke. In dem normalen mittelständischen Unternehmertum ist oft der Fall, dass Leute immer nur ans nächste Problem denken. Also, dass du Netzwerk als so Fischen verstehst. Du hast Hunger, gehst an See und hältst die Leine rein oder noch besser jagen. Also, du gehst in den Wald und versuchst quasi den Hirsch zu schießen, weil du gerade Hunger hast. So gehen viele Leute im Mittelstand ran. In der Diplomatie überlegst du dir, was werde ich in 5, 6 Jahren brauchen? Und wie kann ich jetzt Kontakte aufbauen zu Leuten, die ich in 5 Jahren um Gefallen bitten muss? Die ich aber jetzt noch nicht brauche. Das heißt, jetzt kann ich in die investieren und kann denen Gefälligkeiten tun und so weiter, weil ich weiß, in 4, 5 Jahren, da werde ich dann mal den Anruf tätigen. Das habe ich damals gelernt. Also sehr, sehr nachhaltige Art von Beziehungen und Netzwerken aufbauen. Und so merkst du, dass Netzwerke tatsächlich pure Macht sind. So wird die Welt regiert. Walter Rathenau hat mal gesagt, 300 Männer regieren diese Welt. Das ist leider immer noch so, nur dass jetzt ein paar Frauen noch dazu gekommen sind. Netzwerke regieren diese Welt und sind am Ende politische und auch wirtschaftliche Macht. Das habe ich damals gelernt.
Und in dieser Zeit bist du in Berlin auch wirklich wahrscheinlich in alle Restaurants, Clubs, Wirtschaftsverbände ein- und ausgegangen. Also nur Red Carpet Events, volles Programm, jedem die Hand geschüttelt. Ja. Für dein eigenes Netzwerk natürlich Weltklasse. Das heißt, du hast den Botschafter aus Haiti, Uganda, den USA, alles auf Kurzwahl auf dem Handy.
Ich kenne die russische Botschaft in- und auswendig. Die israelische, die US-Botschaft. Also ich war da überall, in jedem Zimmer, in jedem Gespräch dabei. Das hört sich jetzt toll an und hat sich damals anfangs auch echt toll angefühlt, bis du dann mitkriegst 3 Sachen. Erstens, du wirst nie dazugehören. Ja, die sind nett zu dir und so weiter, aber die Inner Circle, die finden woanders statt. Das merkst du relativ bald. Zweitens, du hilfst den Leuten, die mächtig sind, noch mächtiger zu werden. Hashtag russische Botschaft. Ne? Irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich helfe nicht dem russischen Volk. Ich helfe der Clique, die Russland ausraubt. Hm. Irgendwann merkst du das, dass der nette Mensch, der dir gegenüber sitzt und der so tolle Events gemeinsam mit dir macht, Kumpel vom Partner, vom Cousin, vom Schwager, vom Präsidenten ist. Und wenn du das erkannt hast, dann wird es bitter, weil das ist ganz oft so. Ich würde jetzt mal die Skandinavier ausnehmen oder das Baltikum oder so. Aber ganz viele Länder, US-Präsident, ne, der schickt dann immer einen Botschafter nach Deutschland, der halt sein Buddy ist. Hm. Du merkst, wie schmutzig diese Welt ist.
Hm.
Und das Dritte, was du merkst, ist, das ist eine Szene, die kannst du nicht ein bisschen, sondern das ist Gedeih und Verderb. Entweder bist du dabei oder du bist nicht dabei. Also als ich meine Frau kennenlernte, Jada, dann steht die bei mir das erste Mal in der Wohnung und sagt, sag mal, wo ist denn dein Kühlschrank? Und ich sage, ich habe keinen Kühlschrank. Und die sagen, wie, bist du bescheuert? Die ist Italienerin, also für die war das wie, wenn du keine Hosen trägst. So wie, warum hast du keinen Kühlschrank? Und ich so, ich brauche keinen Kühlschrank. Ich bin 7 Tage die Woche mindestens bei 3 Veranstaltungen pro Tag mit Sterneköchen. Wozu soll ich einen Kühlschrank haben? Und das hat sie damals nicht verstanden und heute verstehe ich es eigentlich auch nicht. Das war echt krank.
Es ist natürlich auch ein krasses Leben, so völlig outer space. Ja, du kommst irgendwie nach Berlin und veranstaltest Techno-Partys und holst dir morgens einen Döner und eine Currywurst und auf einmal bist du quasi in diesen Kreisen drin, wo es einfach nur, es ist immer top 1%.
Ja.
Immer. Genau. Das beginnt beim Auto, bei den Events, beim Essen, bei einfach allem, Sicherheitsstufen, mit allem drum und dran. Ja.
Ich weiß noch, wie wir durch Hannover gefahren sind, weil Christian Wulff, damals Ministerpräsident.
Das war nicht so eine lange Ära, glaube ich.
Das war, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt war es. Ja, und wir haben halt gesagt, wir bringen 40, mit der Commerzbank 40 Botschafter und Botschafterinnen nach Hannover. Und ihr könnt denen dann die dortige Wirtschaft präsentieren. Nur Niedersachsen, let's go, oh hey und so. Und die haben die ganzen Straßen gesperrt. Also wir fahren da mit so einer Limousinen-Corso quer durch Hannover. Alle Straßen sind für uns gesperrt. Alle Hotels machen die Türen auf. Wir waren in irgendwelchen Schlössern, deren Namen ich wieder vergessen habe, zu irgendwelchen Dinners. Und es war mir so mega peinlich, weil du stehst dann da und denkst dir, hoffentlich erkennt dich niemand, ne? Die haben jetzt für dich die Straße gesperrt da und die normalen Menschen wollen zur Arbeit und stehen da hinten und sind echt sauer, zu Recht. Es war eine komische Zeit.
Was ja für normale Menschen eigentlich auch, finde ich, total in Ordnung ist. Also selbst wenn du heute wirklich mal das Glück hast, irgendwo zu besonderen Events eingeladen zu werden, durch die Hintertür reinbegleitet wirst und draußen die Schlange mit 200 Leuten siehst, ich finde, das darf ruhig irgendein Gefühl im Bauch verursachen, wo man sich sagt, das fühlt sich zwar gut an, aber auch komisch und so ein bisschen unfair. Und das ist auch, glaube ich, in Ordnung. Aber wenn du das den ganzen Tag hast, du hast das 10 Jahre lang gehabt, wie kommt man da raus? Also wie will man da raus? Hat man nicht Angst davor, da rauszugehen? Wie cuttet man sowas? Weil das Netzwerk gibt es ja, wer macht es dann weiter?
Also toll, wie du es fragst und was du fragst, weil genau das war es. Ich hatte Angst, was passieren würde, wenn ich da rausgehe. Ich wollte da raus. Ich wäre da nie rausgekommen.
Das war auch nur für mich als Unternehmer, das war hochprofitabel, was du da betrieben hast auch. Das hat Geld verdient.
Es hat Geld verdient, hochprofitabel ist was anderes,
okay.
Weil ich bin nicht gut genug für sowas. Also wenn du in der Szene drin bist, musst du halt auch bereit sein, die schmutzigen Geschäfte mitzumachen. Na, also dann, jemand ruft an und sagt, hey, ich wäre gern Honorarkonsul. Ne? Mhm. Sie kennen doch den Botschafter von Lesotho oder wie auch immer. Da ging doch was, oder? Und wie viel möchten sie dafür haben, dass sie den Kontakt herstellen? Du kannst sehr viel Geld verdienen. Da geht es halt um große Geschäfte, ne? Um Immobilien, um auch Waffen, um Infrastruktur, Industrie. Und wenn du da nicht ein bisschen die Hand aufhältst, dann läuft das Geld an dir vorbei.
Oh Gott, ich hoffe, uns tötet niemand nach dem Podcast.
Du und wenn, war es ein schönes Gespräch.
Okay.
Ne, also, das habe ich auch gelernt. Du darfst halt in der Szene nicht einfach sagen, was du denkst. So. Also das Gegenteil von Berlin. Ne? Deshalb, ich liebe Berlin. Deshalb bin ich hierher gekommen damals. In Berlin sagst du einfach, was du denkst. Und zwar jeder Busfahrer. Und lebst dann mit den Konsequenzen. Aber erstmal sagst du es. Und das war ein 10 Jahre Gegenteil. Und deshalb hatte ich Angst, rauszugehen. Weil ich dachte, das ist nicht meine Stadt. Das ist nicht mein Leben. Ich wollte einfach ein geiles Berliner Leben. Und jetzt bist du hier in so einer Szene, wo du jedes Wort überlegen musst, wo um dich herum irgendwie nur Leute sind, die Geschäfte machen, von denen du besser nichts wissen willst. Das bist du nicht.
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das ist nicht Berlin.
Und es ist nicht Berlin.
Also das ist ja auch interessant, finde ich. In meiner Wahrnehmung ist Berlin keine korrupte oder überaus korrupte Stadt. Nein. Da gibt es ganz andere Städte in dieser Welt. Und,
Berlin, da geht es um Leistung, nicht um Lobby. Berliner respektieren nicht, wenn du einfach nur mit einer schicken Limousine vom Club parkst. Die Frage ist, wie hast du die gekriegt? Hast du die jetzt wirklich verdient? Bist du so geil? Oder hast du die gemietet? Oder willst du nur zeigen, dass du geil bist? Das ist das Tolle an Berlin. Ne? Ja. Du kannst nicht mit einem Porsche-Schlüssel am Türsteher vorbei. Im Gegenteil.
Genau,
im Berlin Gegenteil. Ist eine ehrliche Stadt, wo es darum geht, ist mir egal, wie du gekleidet bist, wie viel Geld du mitbringst, bist du geil oder nicht?
Und du bist, jedenfalls scheint mir das so, sehr, sehr viel Berlin. Wie hast du den Ausstieg dann vollzogen aus dieser Firma?
Durch meine Frau, durch Giada. Weil Giada ist Italienerin, das heißt, die riecht Korruption auf 100 Kilometer weg, deshalb ist sie auch aus Italien weg. Die ist sehr pragmatisch und vor allem hat sie einen Leitstern, nämlich ein gutes Leben. Mir hat kürzlich jemand gesagt, der, glaube ich, ganz intelligent ist, du hast ein Leben und sorg dafür, dass es gut wird. Das warst du vorhin im Vorgespräch.
Ja, und Dank.
Wir wissen nicht, ob es ein zweites Leben gibt oder jetzt, ob du als Baum wiedergeboren wirst.
Ja.
Und, wissen als wir
Regenwurm.
Nicht. Oder als Regenwurm, kann ja sein, aber wir wissen es nicht. Ergo, gehen wir davon aus, du hast dieses Leben. Und ich als braver deutscher Mittelstandsjunge denke, naja, du hast diese Verantwortung genommen, du ziehst die Verantwortung durch, ne? Das ist deine Pflicht, so dieses Ding, was man halt manchmal hat, ne? Dass man denkt, man müsste. Und Giada hat gesagt, du musst nur sterben. Das ist das Einzige, was du musst. Und alles dazwischen ist deine Entscheidung. Und das sagte sie mir in einer Situation, wo Lehman Brothers gerade zusammengeklappt war, die Wirtschaft komplett den Bach runterging 2008 und bei mir die Anrufe reingingen mit all den Sponsoren und Mitgliedern, die sagten, tut mir leid, ich zahle nicht mehr. Mein Umsatz brach innerhalb von einer Woche um, ich glaube, 40% zusammen. Wir saßen damals in der IHK in der 6. Etage, hatten da einen Botschaftsclub. Haben da 7 Events die Woche gemacht,
Staatsempfänge. Jeden Tag die Woche war Event.
Jeden Tag, auch Sonntag.
Botschafter von Haiti, er will irgendein Fest feiern, ihr habt dieses Fest gemacht.
Ja. War auch unternehmerisch relativ schlau im Nachhinein. Wir haben gesagt, die Fläche ist umsonst. Du zahlst keine Miete. Aber du musst natürlich unseren Caterer, unseren Techniker, unser Zeug nehmen. Und wenn du da noch ein Licht haben willst, kein Problem, aber zahlst du. Am Ende haben wir also mit den Dienstleistungen um die Events herum ganz gut Geld verdient und damit das ganze Ding finanziert. Und trotzdem haben die ganzen Botschaften erzählt, bei denen kannst du umsonst feiern. Ist ein toller Ort. Wirtschaftsnah in der IHK. Also das war ein gutes Konzept, unternehmerisch gedacht. Und das brach dann auf einmal zusammen. Ich konnte die Miete nicht mehr zahlen. Und auf einmal war der Laden implodiert innerhalb von 3-4 Wochen. Damals habe ich noch behauptet, das sei die Schuld von anderen und widrige Umstände. Heute weiß ich bin als Unternehmer einfach nicht gut genug. Man muss mal ehrlich sagen, als Unternehmer bin ich nicht so geil. Also
ja, ich sag mal, die Finanzkrise 2008 hat trotzdem ja doch einige getroffen. Das ist ja schon so ein großer Schock.
Ja.
Also,
ich hatte keine
Reserven. Ich kann dir das bestimmt nicht nehmen, aber ich glaube, da hättest du der brillanteste Unternehmer der Welt sein können, wenn das Geschäftsmodell auch nur ein wenig darauf abstellt, Immobilien auch, ne? Warst du in dem Moment
klar,
tot.
Klar, so, ist lieb von dir. So, aber ich habe damals erkannt, okay, renn mal nicht rum und erzähl, du bist Geschäftsmensch. Und erzähl nicht, du bist Unternehmer, bist du gar nicht. Du bist vielleicht Visionär, Netzwerker, was auch immer man mich betiteln kann. Aber ich habe damals erkannt, okay, als Unternehmer bist du nicht so toll. Da ist wieder eins von diesen Situationen, wo du blutend in der Ecke liegst. Ja, und da habe ich dann da gesessen und Giada meint, und ich sagte, was soll ich machen? Oh Gott, hier die Rechnung kommen rein, die Mitarbeitenden. Ich habe kein Geld mehr, alles ganz schrecklich. Und Giada meinte dann zu mir, entspann dich mal. Und ich sage, doch, ich muss das machen, ich muss das, ich muss das. Und sie sagt, ja, du musst sterben. Und ich so, wie jetzt? Was meinst du? Und ich sehe, du musst sterben, alles andere ist deine Entscheidung. Und ich würde dir sagen, ist doch eh Mist hier, der ganze Scheiß mit diesen gewöhnlichen Leuten aus den ganzen Botschaften, ist doch eh nicht Berlin. Wir sind doch in Berlin, um Berlin zu genießen. Mach das Ding einfach platt, meld's ab, geh raus, lass es. Und dann bin ich zum Amtsgericht nach 2 Tagen überlegen und mein Ego irgendwie bearbeiten und habe das Ding insolvent gemeldet. Und auf einmal war ich kein Geschäftsmensch mehr, sondern war Bankrottier und war insolvent und war also ein Nichts, war Staub auf dem Boden und war unwürdig. Und das war der beste Moment meines Lebens. Das war so geil, weil auf einmal war ich wieder in Berlin.
Hm.
Auf einmal hatte ich noch mit Leuten zu tun, die sagten, du pass auf, ich helfe dir, finde ich geil, was du gemacht hast, was willst du denn jetzt machen? Und ich habe gemerkt, die Stadt hat mich aufgefangen. Diese Stadt ist so fantastisch. Weil wenn du auf dem Boden liegst in Berlin, dann gibt es immer Leute, die dir hochhelfen.
Ja, das kann ich so auf jeden Fall
mehr. Und zwar meistens Leute, die selber ein Unternehmen haben. Es ist nicht die Verwaltung. Es sind die Leute, die wissen, was es heißt, wenn am Ende des Monats nicht genügend Geld übrig ist.
Die du ja sehr wahrscheinlich auch auf deine Reise mal mitgenommen hast. Ich sag mal, wenn du jemanden auf Augenhöhe behandelst, dann hilft er dir auch im Moment, wo es dir nicht gut geht. Das sind ja Freunde oder das sind eben wirklich dann gute Partnerschaften.
Ja, klar. Ja. Und ich habe mich damals vor unsere ich glaube, 40, 50 Leute kamen. Ich habe denen gesagt, ich habe Insolvenz angemeldet. Alles, was ich euch versprochen habe, gilt nicht mehr. Ich bin ein Versager. Ich habe Sachen gesagt, die nicht stimmen. Es tut mir ganz doll leid, aber ich werde die Leistung nicht erbringen. Oder wenn ihr noch Geld schuldet, werde ich euch das Geld nicht geben können. Wollte ich euch nur direkt sagen. Und von den 40, 50, die da waren, mit denen haben wir heute noch, also ich würde sagen 25 von denen haben wir heute noch enge Beziehungen. Also das war wirklich eine tolle Erfahrung, sich die Welt mal aus der Perspektive aus dem Boden anzugucken, also nach von unten nach oben zu gucken und festzustellen, wow, was für tolle Menschen in dieser Stadt sind.
So, dann hattest du ja grundsätzlich wieder neue, oder nicht neue, alte, gute Menschen um dich herum, ja, und dann habt ihr wieder was Neues gestartet, ja, mit deiner Frau.
Ohne Botschaften. Ohne Botschaften. Diplomaten, ohne die, wie Jada sagt, die gewöhnlichen Leute. Mit gewöhnlich meint sie, glaube ich, die, die sich einfach nur an die Leitplanken halten und nur das sagen, was jemand anders ihnen sagt und die Meinung dann ändern, wenn der von oben sagt, wir ändern jetzt die Meinung. Ne? Und Jada meint damit, glaube ich, Leute, die einfach sie selbst sind und die ihr Ding machen und die nicht erwarten, dass jemand ihnen dabei hilft. Mhm. Die außergewöhnlichen Berliner. Mhm. Und so haben wir dann das Netzwerk genannt, was wir dann gegründet haben. Weil wir haben gelernt, Netzwerk ist Macht, Netzwerk ist Freiheit, Netzwerk ist Möglichkeiten. Wenn du kein Netzwerk hast, musst du immer kämpfen. Mit einem guten Netzwerk helfen dir Leute.
Aber ihr wolltet ein gänzlich anderes Netzwerk. Ja. Ihr hattet einen lokalen Fokus. Also ich, ja, kann mir vorstellen, Brandenburg nimmt auch noch mit. Berlin und Brandenburg ist ja irgendwie schon sehr nah beieinander. Außergewöhnliche Menschen.
Ja.
Immer noch eine überschaubare Gruppe. Ihr seid wie viele seit diesem Netzwerk? Ungefähr 300.
2009 gegründet. Also das Ding ist nicht auf Wachstum ausgelegt.
Ne? 2009. Das sind aber 300 Unternehmen, mhm, zu denen natürlich Menschen gehören, aber Menschen können ja auch wechseln. Das heißt, mhm, man ist dann als Unternehmen Mitglied in eurem Netzwerk.
Personengebundene Unternehmensmitgliedschaft. Wenn der, okay, Mensch wechselt, gucken wir uns den neuen an.
Okay.
Wenn der nicht passt, dann passt der nicht irgendwie.
Das muss ich mir vorstellen. Was für Menschen sind da drin? Also hast du da irgendwie so ein Beispiel für mich? Was ist ein außergewöhnlicher Mensch für euch?
Oder also der Anspruch ist nicht, wir wollen nicht sagen, du bist außergewöhnlich, weil es wäre ein bisschen vermessen. Es ist der Anspruch, dass wir sagen, Handler außergewöhnlich. Wenn du die Wahl hast.
Macher.
Es sind Macher. Oder Macherinnen.
Oder Macherinnen, genau.
Und du findest da Leute wie Luise Zücker, Modedesignerin, die Vulva-Fashion macht. Dann findest du aber auch Christian Rücker, der mich hierher gebracht hat.
Unser Mittelstar, ja.
Du findest Leute, die, oder Hendrik Frobel, der das Chamäleon leitet. Du findest also Leute aus der Kultur, du findest Leute aus dem Mittelstand, Leute aus der Kreativwirtschaft. Mhm. Weil die Grundidee des Netzwerks war, wir haben gelernt, warum das in dieser Botschaftspolizszene so gut läuft für die Leute. Weil es verlässlich ist. Also wenn du in der Szene sagst, wir treffen uns in 7 Monaten auf Capri in dieser Villa, dann wird das passieren. Das ist erstaunlich. So funktioniert diese Welt. Und dann ist aber ein bisschen langsam und langweilig. Und also das ist dann alles ein bisschen, du sitzt im Ritz-Carlton und denkst dir, das ist ja eine komische Umgebung hier. Berlin ist wiederum total geil und gerade die Kreativszene Berlin, ne, da wirst du inspiriert und es ist fantastisch und du lernst Leute kennen, wo du denkst, ist ja abgefahren, sowas geht auch und also ist wirklich toll, aber keine Verbindlichkeit. Da wird gesagt, ey, lass mal morgen treffen und das klappt schon nicht. Die Überlegung von Außergewöhnlich Berlin war, könnte man ein Netzwerk bauen, wo man beides zusammenbringt, wo du die Verbindlichkeit der reichen, mächtigen und starken der Welt mit der kreativen Dynamik Berlins zusammenbringst. Also verbindlich und cool. Und das ist das, was wir versucht haben aufzubauen.
Also im Endeffekt nimmt ihr diese sehr außergewöhnliche, tolle internationale Stadt mit ganz vielen Facetten,
ja,
und pickt euch da aber eben auch die Leute raus, die Bock haben, was zu verändern, ja, die trotzdem ja auch sehr, sehr tough, sehr geregelt innerhalb ihres Businesses unterwegs sind. Und wie, genau, du schon sagst, wenn die sagen, wir richten in 6 Monaten aus den Freitag, dann weißt du auch, da brauchst du nicht 25 E-Mails dazu.
Nee.
Der richtet dann aus. Das, genau, hat er im Blick, das kriegt er hin.
Genau.
Oder sie, und dann läuft das auch.
Genau, deshalb hat Jada damals auch die No-Show-Quote auf 0 reduziert. Achtung, in Berlin, ne? Wohlgemerkt, in Berlin, wo jedes Event so 30% No-Show-Quote hat, dann fing das an mit unseren wöchentlichen Netzwerktreffen. Wir haben wöchentlich, wie die katholische Kirche, wöchentliche Treffen. Nur, dass wir es immer an einem anderen Ort machen, weil es schnell langweilig wird. Also wir tingeln durch die Stadt. Und dann melden sich da 60 Leute an und nur 50 kommen. Und Jada war sauer. Und die hat gesagt, so, das will ich aber nicht. Und ich sage, naja, das ist halt so, das kann sich nicht ändern. Und sie sagte, selbstverständlich können wir das ändern. Seitdem kriegt jeder, der sich anmeldet und nicht kommt und sich nicht abmeldet, eine Mail oder einen Anruf, wo gesagt wird, was war denn los mit dir? Und machst du das öfter, fliegst du raus. Weil es fängt damit an, dass ich einen Stuhl für dich reserviert habe und einen Kaffee und ein Brötchen.
Ja.
Wir machen die Salons immer morgens.
Okay.
Und deshalb gibt es nicht so viel, immer nur Kaffee und Croissant.
Und die Salons in eurem Club, das richtet jedes Mal eins der Mitglieder aus.
Ja.
Das heißt, ihr seid dann ganz oft zu Gast in Unternehmen oder in Locations, die der Unternehmer, die Unternehmerin ausgesucht hat für diesen Event. Ja. Das findet morgens statt, also immer so ein bisschen so Frühstück-like.
Ja, also von 9 bis 10, aber weil es immer nur eine Stunde ist, gibt es keine Zeit für Frühstücken.
Okay.
Was für den Gastgeber praktisch ist, da muss er nicht so.
Gibt Kaffee und ein Brötchen, vielleicht einen Saft.
Genau.
That's it.
Auf die Hand so. Tankstellenfrühstück, ne? Also
cool.
Kaffee, Croissant, aber es ist eh zu hektisch, um jetzt richtig zu frühstücken.
So, da gibt es ja natürlich auch keinen Vortrag oder irgendwas anderes. Ein nettes Beisammensein für eine Stunde?
Ja, nicht so nett. Also es ist nicht sehr so hart durchformatiert. Also wir wissen ja, wie solche Veranstaltungen generell gehen, und wir haben jetzt über 15 Jahre das System so verfeinert, dass wir inzwischen meiner Meinung nach das optimalste Netzwerkformat gebaut haben.
Wie muss ich mir das vorstellen, so eine Veranstaltung?
Du musst dir vorstellen, gehen wir mal von der Problemlage. Meistens geht man auf Netzwerkveranstaltungen, um neue Beziehungen kennenzulernen, die dich beruflich oder privat weiterbringen, also irgendwelche Probleme für dich lösen, und zweitens bestehende Beziehungen zu vertiefen. Mhm. So. Und das kostet dich ja meistens 2, 3, 4 Stunden. Und das nimmst du in Kauf, weil anders geht's ja nicht. Und wir machen das in einer Stunde, sagen wir 1,5, du kannst ja da noch bleiben. Aber um 9 sagen wir Hallo, stellen den Gastgeber vor. Guck mal, was ist das hier für ein Ort? Also wir waren gerade im Franz-Club zum Beispiel. Ne? Dann sagen wir, was ist eigentlich der Franz-Club? Wem gehört denn der? Wer ist hier der Chef? Dann hast du den Chef von dem Club kennengelernt, kennst den Hintergrund, kennst einen neuen Ort in der Stadt. Dann stellen wir die Gäste vor. Wir haben immer Gäste dabei, damit das nicht so zum Stammtisch wird. Netzwerke ist wie ein Biotop. Wenn da kein neues Wasser reinfließt, fängt es an zu stinken.
Gäste, also immer die Externen. Also die 5 bis 10 Externen, die dabei sind bei so einem 50-60-Mann-Event, werden kurz vorgestellt, namentlich.
Damit die sich nicht, wie bei allen anderen Events, so als Außenseiter fühlen. So, da hinten sind die Leute, die sie schon alle kennen, und ich stehe hier draußen. Nee, umgekehrt. Eine Gemeinschaft ist dann stark, wenn sie Leute schnell integrieren kann. Gilt übrigens auch für Deutschland.
Ja.
Nicht Migranten sind das Problem. Die Nicht-Integration von Migranten sind das Problem. Und das trainieren wir. Also als Gast wirst du innerhalb von, ich weiß nicht, 4, 5 Minuten dich fühlen wie auf einer italienischen Familienfeier. Also es gibt keine Chance, dass du alleine stehst bei uns.
Ihr trainiert ja aber auch die Unternehmer und die Unternehmen und die Gäste. Ihr sorgt dafür, dass es ein Wohlfühl-Event ist, wo niemand danach rausgeht und sagt, ich war jetzt verdammt eine Stunde in der Ecke gestanden, mich mit keinem unterhalten. Ihr wisst, wie man Events macht und wie man Netzwerkt.
Ja, ja, also das passiert nicht bei uns. Und wie gesagt, da ist eine Italienerin, ist die Chefin. Ne? Also du fühlst dich da wie in einem italienischen guten Café. Also du wirst da... Du kannst da nicht an der Seite stehen und zugucken. Es wird nicht passieren. Du wirst da reingesaugt. Weil die Mitglieder wissen, dass es ihre Pflicht ist, die Gäste reinzusaugen. Also wir machen richtig ein Theater, wenn Mitglieder in den Klicken rumstehen und Gäste dann alleine stehen. Da gibt's Ärger. Aber jetzt ohne auszuufern, also als Gast wirst du dann vorgestellt, und dann teilen wir auf in Gruppen, die so maximal 15 Leute sein dürfen, und es gibt eine Salonfrage. Angelehnt an die Berliner Salontradition des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts, wo sich Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen trafen, um über ein Thema zu sprechen. Die Salonfrage kann sein, ganz privat, was die Geschichte deines schlimmsten Berliner Partyabsturzes, kann aber auch sein, was hast du aus der Berliner Geschichte für dich gelernt? Oder, was ich dich vorhin gefragt habe, wenn du auf einmal Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden würdest und du müsstest heute eine Ansprache halten über die 3 Entscheidungen, die du treffen wirst. Was sind diese 3 Entscheidungen? Also wir versuchen wirklich, beide Sachen zusammenzubringen. Das Berliner Lebensgefühl, aber auch Zukunftsvision.
Ja.
Weil Berlin war immer eine Stadt, die Zukunftsvision hatte. Das ist quasi der Spirit der Stadt. Das ist der Treibstoff dieser Stadt, dass Menschen aus aller Welt hergekommen sind, weil sie in ihrem Dorf zu viel waren. Weil in ihrem Dorf alle gesagt haben, du spinnst. Solche Leute kommen nach Berlin. Und diese Leute denken immer in Zukunft. Was kann ich morgen machen? Wie kann ich ein Problem lösen? Und je größer das Problem, desto mehr Spaß haben die Berliner dran.
Ist ja lustig, dass du es ansprichst. Meine Freundin hat diesen irren Spruch, die sagt immer, meine Oma hat früher zu mir gesagt, Kind, du bist verrückt, du musst nach Berlin. Du musst
nach Berlin.
Unglaublich.
Genau. Und das ist die Tradition dieser Stadt. Okay. Man behauptet immer, Berlin hat keine Tradition, nur weil wir keine Lederhosen tragen wie die Bayern. Das stimmt aber nicht. Berlin hat eine Tradition, und diese Tradition heißt Zukunft. Und die wird getragen von dem Unternehmergeist dieser Stadt. Wusstest du, dass fast alle Brücken in der Innenstadt privates Unternehmertum waren? Mhm. Fast jede Brücke, also Michael-Kirch-Brücke, Janowitz-Brücke, all diese Brücken, das waren private Aktiengesellschaften, die über Maut refinanziert wurden, weil das Land Berlin es nicht hingekriegt hat, Brücken zu bauen. Diese Stadt wurde auf Unternehmergeist gebaut. Und das wurde nur irgendwann vergessen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man gesagt hat, wie gesagt, Ruhe, leise, wir zahlen, ihr haltet die Schnauze, ihr haltet euch zurück. Berlin ist eine Stadt, die hat das Unternehmertum quasi erfunden. Berliner wollen immer nach vorne. Und das Geile an Berlin ist, Berliner haben keine Angst vor großen Problemen. Die sagen, oh, das Problem ist ja mega groß. Lass mal drüber reden, wie man das lösen kann. Deshalb denkt man immer, Berliner sind Spinner. Aber das liegt nur daran, weil wir auch uns um Weltprobleme gerne mal kümmern.
Sehr, sehr mutige, roughe Stadt auch, ne?
Es ist eine mutige, roughe Stadt, ja. Genau, schön zusammengefasst. Nicht so lang wie ich, das war kurz, genau so. Und
ja, ich werde hier bezahlt für Kürze, weißt du.
Ja, das ist, ja, ist gut. Gut. Und das machen wir bei Außergewöhnlich Berlin. Also die Idee dieses Netzwerks ist, die Leute zusammenzubringen, die in ihrer Branche die Verrückten sind, die die Zukunft dieser Stadt im Auge haben und die aber die Gegenwart auch genießen wollen.
Also macht ihr schon seit 15 Jahren inzwischen,
das
machen
wir seit 15 Jahren, jede verdammte Woche, immer am Morgen um 9 bis 10, das ist die Hölle.
Genau, jede verdammte Woche. Früher hast du täglich Events gemacht. Jetzt einmal die Woche ist ja schon ein großer Luxus.
Ja, hast recht.
So, aber eigentlich ist es ja gar nicht mehr euer Unternehmen.
Ja, weil jetzt reden wir über Zukunft.
Mhm.
Pandemie kommt, Außergewöhnlich Berlin boomt, weil wir herausgefunden haben, dass man sich selbst in der Pandemie treffen durfte. Mit bis zu 50 Leuten draußen.
Das heißt, ihr habt durchgezogen.
Habt euch weiter getroffen. Okay, dann, also gerade in solchen Krisenzeiten, ja, muss sich die Zivilgesellschaft in Netzwerken treffen, um sich abzustimmen, ja, um sich zu koordinieren, weil die Vollidioten, die Extremisten links und rechts treffen sich auch. Ergo haben wir uns getroffen, unser Netzwerk boomte, wir hatten eine Schlange vor der Tür wie Berghain, also alle wollten rein. Und dann stellt sich die Sinnfrage. Dann stehst du auf einmal davor und denkst, Mist, all das, wofür ich gekämpft habe, ist jetzt da. Das Netzwerk ist erfolgreich, alle finden es toll. Und jetzt? Kennst du auch die Situation, oder? Wo du merkst, okay, jetzt habe ich eigentlich alles erreicht. So.
Dieses Gefühl, nee, ich weiß nicht. Also ich sage, ich predige auch immer, du musst zurückgucken und du musst auf das Erreichte auch sehr stolz sein. Ich glaube, ich habe einen extrem guten Ruhepuls. Also ich wache glücklich auf morgens, ich bin tagsüber glücklich, schlafe abends auch sehr glücklich ein. Mhm. Das habe ich für mich hinbekommen. Mhm. Aber irgendwie ist da innen drin noch ganz viel Feuer und ganz viel Motivation, weiter nach vorne zu gehen. Aber ich habe ja das große Glück, auch über den Podcast hier ganz schlauen Leuten zuzuhören, die auch oft einen Ticken älter sind als ich oder vielleicht sogar einen Ticken erfahrener einfach auch. Und da nehme ich eine ganze Menge mit. Und das, was ihr gemacht habt, ja auch, das erzählt ja gleich mit der Stiftung. Das finde ich super spannend als Ansatz, weil du ja auch propagierst, dass das richtige Freiheit ist. Und da halte ich eine ganze Menge von, das höre ich öfter. Ja. Von daher erzähl mal weiter.
Nehmen wir dich mal als Beispiel und dann komme ich zu der eigentlichen Antwort. Du bist jetzt in einer Ebene, wo du so viel erreicht hast, wie du es dir früher vielleicht hättest gar nicht vorstellen können.
Auf jeden Fall.
Und in so einer Situation ist dann die Frage, zu welcher Größe könntest du dich eigentlich entwickeln?
Also Mensch.
Als Mensch. Ja. Wie groß könntest du eigentlich sein, wenn du dich befreien würdest von dem Gedanken, dass du was tun musst? Also dass du jetzt den Umsatz steigern musst oder den Gewinn steigern musst. Weil musst du nicht mehr. Musst du einfach nicht mehr. Dein Laden ist so erfolgreich. Also wer ein bisschen dich googelt, weiß, du bist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Du könntest sagen, ich fahre jetzt ein bisschen, ich mache ein bisschen mehr Kajak. So, ich mache ein bisschen mehr Stand-Up-Paddling und ein bisschen mehr Sonnenuntergang und könntest du. Aber meine These ist, du hast noch nicht das Ding gefunden, was so groß ist, dass es dich wieder triggert. Deshalb machst du einfach weiter deine Unternehmer. Vielleicht ist es dieser Mittelstars.
Vielleicht ist es der Podcast, ja.
Vielleicht ist der Podcast, von dem wir noch in Hollywood hören werden. Mal sehen.
Und ich muss auch sagen, wir predigen wirklich und das von Anfang an. Und vielleicht ist es auch deswegen, dass ich noch nicht an diesem Punkt bin. Wir haben das noch nie fürs Geld gemacht. Also ich habe den inneren Anspruch, ein guter Unternehmer zu sein. Mein großer Bruder ist ja Bankkaufmann. Das heißt, ich habe sehr gelitten in den ersten Jahren, wo wir zusammen waren als Unternehmer. Aber wir sagen auch immer, als ganz, ganz klares Credo hier, wir schaffen lieber die Arbeit nicht mit dem besten Team der Welt, als die Arbeit zu schaffen mit einem mittelguten Team. Und das ist, ne, wir haben ja Leute, die sind seit 15 Jahren dabei, das ist mein Unternehmen zu 100%. Also ich schraube mich jeden Morgen aus dem Bett, vernachlässige meine Familie und alles, was dazugehört, ja, die Mitmenschen, meine Freunde, die ich ja in mein Herz eingeschlossen habe, um meinen Traum hier zu verwirklichen. Also alles, was ich mir hier gebaut habe, ist quasi mein persönlicher Traum. Und deswegen gibt es, das hat mich auch immer gestört, wenn ich ein Unternehmen verkauft habe und auf einmal hat es der RTL quasi übernimmt Gutscheine.de. Herr Seidel, wir brauchen einen Businessplan. Und dann sitzt du da und jemand anders diktiert dann den Businessplan. Und ich habe gesagt, ich bin auch Geschäftsführer, wir können das jetzt alles so reinschreiben. Aber das ist nicht der Plan, den ich gehabt hätte. Ihr seid der Eigentümer des Unternehmens, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber das ist nicht mein Plan. Wir können auch 15 FTEs planen, neue Mitarbeiter im neuen Jahr. Die werden wir eh nicht bekommen. Wir sind in Berlin, das ist super kompetitiv. Ja. Und deswegen haben wir machen hier keine Businesspläne. Niemals. Wir versuchen aus jedem einzelnen Tag das Beste rauszuholen. Und er wird immer anders, als wir uns das vorstellen. Aber wir versuchen aus jedem Tag das Beste rauszuholen. Das heißt, ich kann dir heute nicht sagen, ob wir irgendwann 500.000 oder 10.000 Mitarbeiter sind. Interessiert mich aber auch nicht wirklich. So doof das klingt, der Weg ist hier das klare Ziel.
Übrigens sehr Berlin. Insofern ist Berlin eine sehr buddhistische Stadt.
Ja.
Wie du sagst, ich möchte das heute genießen mit einem geilen Team. und dabei großartige Sachen machen und auch Erfolg haben. Aber meine Prämisse ist, es muss mir dabei gut gehen. Es muss irgendwie, ja. Mein Traum muss verwirklicht
werden. Allen muss es dabei gut gehen. Ja.
Und deshalb ist Berlin eine buddhistische Stadt, eine buddhistische Unternehmertumsstadt, lustigerweise.
So, aber ihr habt das ja jetzt dann quasi, ihr habt ja wirklich einen Schlussstrich gezogen. Ja. Ihr habt diesen Erfolg in eine Stiftung gepackt.
Ja, weil du hast gerade von Traum gesprochen, ne? Jada und ich saßen dann zusammen und sagen, was ist eigentlich unser Traum? Und in der Pandemie hat man schon ein bisschen Zeit nachzudenken und wir dachten, okay, ist der Traum jetzt ein regionales Netzwerk zu machen? Und ich dachte mir, naja, eigentlich finde ich mich schon ein bisschen geiler. Ne? Also eigentlich möchte ich schon so ein bisschen, ich habe vorhin von James Bond gesprochen, also ich möchte schon morgens aufstehen und denken, ich rette die Welt jetzt mal so. Und dann dachte ich mir, okay, wenn wir das jetzt mal ernsthaft nehmen, was müsste denn passieren, damit wir die Welt retten? Also in welcher Liga können wir denn spielen, wenn wir mal so richtig groß denken, so richtig, richtig, richtig groß, ohne dabei Angst zu kriegen. Und dann dachte ich, naja, also so auf UNO-Dimension, also UN, finde ich schon eine Dimension, in der Berlin mitspielen kann. Finde ich jetzt wirklich. Berlin hat so viel Mist in der Geschichte erlebt und selbst verursacht auch, dass ich finde, wir sind so einer der Erwachsenen im Raum. So, ne? Berlin hat jeden Scheiß schon mal ausprobiert, inklusive Faschismus und Populismus und so. Wir haben es gelernt und wir sind eigentlich jetzt schon ein paar zivilisatorische Stufen weiter. Wir wissen, dass ein Bier und Joint im Mauerpark eventuell besser sein kann als ein Champagner im Ritz-Carlton. Wir können aber auch Ritz-Carlton. So. Ergo war die Überlegung, was müssen wir machen, damit wir da hinkommen, dass wir so richtig mit den Erwachsenen spielen dürfen, dass also Antonio Guterres uns als Gesprächspartner empfindet. Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir schmeißen einfach alles in eine Stiftung. Wir verschenken jetzt einfach alles. Und so haben wir das Netzwerk, ist eine GmbH KKG. Wir haben eine Stiftung errichtet und die Anteile der GmbH KKG 100% in die Stiftung übertragen. Ich hatte noch ein Weiterbildungsinstitut, was Networking unterrichtet hat. Wie baue ich Netzwerke, wie optimiere ich meine Netzwerke für Firmen meistens.
Da hast du auch sehr gute Kunden gehabt, bis hin zu DAX-Vorständen.
Ja, ja, das waren von Porsche, Deutsche Bahn, Credit Suisse.
Die hast du 1:1 beraten?
Ja, ja. Da saßen wir mit den Leuten und haben denen erzählt, warum es nicht so läuft bei ihnen. Ja,
aber kochen auch noch alle mit Wasser, ne?
Ja. Ja.
Okay.
Und die kochen nicht mal gut mit Wasser. Also es ist egal. Jedenfalls haben wir auch das alles reingeschmissen und haben dann eine Stiftung errichtet. Und das Ziel dieser Stiftung ist, Berlin zur Welthauptstadt der Nachhaltigkeitswirtschaft zu machen. Also Berlin als den Standort, der beweist, dass es möglich ist, die Menschheit zu retten. Und zwar ohne Kriege, ohne Diskussion, sondern einfach nur mit Innovationen und Vorwärtsdenken und wirtschaftlicher Dynamik. SDG 17 heißt das übrigens, ne? Partnerships for the Goals. Also SDG 17, die SDGs, muss ich dir erklären?
Ja, muss man erklären. Nicht nur mir, auch den Zuhörern, Zuschauern. Ja,
also man muss sagen, die Vereinten Nationen sind so richtig scheiße im Marketing.
Ja.
Also so richtig schlecht. 2015 haben sich die alle mal zusammengesetzt und gesagt, was müsste eigentlich passieren, damit die Menschheit nicht den Bach runtergeht. Rausgekommen sind 16 Nachhaltigkeitsziele, also Sustainable Development Goals, SDGs. Das sind so Sachen wie, naja, wir müssten also erstmal Frieden auf der Welt haben, SDG 16 ist das, glaube ich. Es muss starke Institutionen und Rechtsstaat geben, keiner darf mehr hungern, Bildung für alle und so weiter. Gender Equality ist SDG 5. Das sind sowas wie die Milestones zur Rettung der Menschheit. Damit man weiß, worauf arbeiten wir eigentlich hin. Und dann haben sie festgestellt, ja, das wird aber alles nicht klappen, wenn wir es nicht schaffen, dass mal der Klimaaktivist mit dem Industriemenschen redet. Weil nur zusammen geht das. Wir brauchen Netzwerke. Wir müssen cross-sektoral denken, raus aus den Bubbles. Also haben sie noch eins dran geflanscht, SDG 17. Private Dynamik, um die großen politischen Ziele voranzutreiben.
Wir reden wirklich von großen Zielen wie Erderwärmung,
zum Beispiel.
Energiewende,
genau,
volles Programm.
Genau, und die Erkenntnis ist, wir werden das alles nur hinkriegen, wenn wir unternehmerische Ressourcen damit nutzen. Wenn also privates Kapital, private Dynamik, private Inspiration rein in die großen globalen Ziele. Das können nicht die Regierung. Und das hat die UN gesagt. Also finde ich ganz logisch eigentlich.
Ja.
So, wir Berliner wissen, was es heißt, wenn die Politik nicht funktioniert. Und das ist das Ziel der Stiftung. Wir möchten gerne überall weltweit Unternehmertum triggern, sich auf die großen Probleme zu schmeißen. Thema Wasserstoff zum Beispiel. Ne?
Dafür gibt es ein neues Netzwerk, was eines ist ja außergewöhnlich Berlin, aber in der Stiftung ist, glaube ich, noch ein neues Netzwerk.
Ja, ja, weil außergewöhnlich Berlin haben wir angefangen, haben gesagt, hey Leute, Welt retten, yeah, let's go, Berlin wird Global Impact Capital und viele haben gesagt, hey super, aber ein paar andere haben gesagt, hast du sie jetzt noch alle?
Ich stelle mir gerade in Berliner Mitte, stell mir vor.
Ich wollte hier mit ein paar Leuten unterhalten, über was wir gerade miteinander machen. Kannst du mal runterkommen? So, und nachdem wir uns dann ein paar Mal angehört haben, was habt denn ihr genommen? Haben Jada und ich dann entschieden, okay, wir müssen es, niemand in Berlin möchte gezwungen werden. Ergo haben wir gesagt, wir machen ein separates Netzwerk, nennen das GICA, Global Impact Citizen Alliance, also die Allianz aller Nachhaltigkeitswirtschaftsleute weltweit, sind nach Tegel gezogen an den alten Flughafen. Da sitzt nämlich schon so ein in der alten Lufthansa Cargo Halle, sitzen ein paar Leute, das heißt gut. wie so Landgut. Und da sitzen jetzt schon 26 Unternehmen, die allmögliches Zeug mit Zukunft machen. Also so mit neue Landwirtschaft, neue Energie, Wasserstoff hatte ich gerade erwähnt und so. Und da sind wir hingezogen.
Da sitzen Leute, die das koordinieren, die daran forschen. Wie tief?
Da sitzen Firmen, die entwickeln.
Okay.
Wenn du hingehst, sieht aus wie ein Riesenbaumarkt. Die schrauben da an allem möglichen Zeug, was Zukunftsschüssel ist.
Also deutsche Firmen oder internationale Firmen?
Deutsche Firmen. Berliner
Firmen. Okay, Berliner Firmen.
Wenn du da bist, lernst du, dass Berlin jetzt schon in der Zukunft eigentlich agiert, aber der Rest Berlin es auch gar nicht mitgekriegt hat.
Weil Berlin ja eigentlich auch einen mega Zugriff hat auf internationale Talente. Total. Weil ja jeder, der eine Firma hat, international die Große nach Berlin will und einen Standort haben will. Das eigentlich erfüllen wir alles.
Es gibt Gründe. Berlin hat einen der größten Wissenschaftsstandorte der Welt. Wir haben, glaube ich, allein Studierende haben wir, glaube ich, 180.000. Ne? Also junge Leute, die nach vorwärts wollen. Berlin hat eine der stärksten Start-up-Szenen der Welt. Und die meisten dieser Start-ups wollen irgendwas mit Zukunft machen, weil sonst kommen sie nicht in den Club in Friedrichshain rein. Das heißt, ne, also wenn du Rocket Internet bist, ist nicht gut an der Bar. Das heißt, ein Drittel aller Berliner Startups sagt von sich, sie machen etwas mit Nachhaltigkeit. Also mit Innovationen, um Nachhaltigkeitsthemen zu bedienen. Und dazu hat Berlin dann auch noch das richtige Mindset. Dieser Klimavolksentscheid, Berlin klimaneutral machen, klar war das Bullshit, klar kriegen wir das nicht hin. Aber 450.000 Leute haben trotzdem Ja gemacht.
Ja.
Komplett irre. Finde mal eine Stadt.
Genau.
Wo 450.000 Leute ein Kreuzchen bei einer Sache machen, die eine komplette Utopie ist. Berlin ist eine Stadt, die so geil ist, dass die Leute sagen, ey, wird nicht klappen, lass uns machen. Und deshalb sind wir nach Tegel gezogen und deshalb wollen wir Berlin zur Welthauptstadt der Nachhaltigkeitswirtschaft machen, weil unternehmerisch ist das meiner Meinung nach auch der richtige Weg. Weil wir brauchen uns nicht mehr um Verbrennerautos kümmern und um Dinge, die die Vergangenheit sind. Wir müssen gucken, wo arbeiten Chinesen dran? Und wo wird der Next Step sein? Und wir müssen uns gleich auf den nächsten Schritt schmeißen. Wir müssen quasi eins vorm Wind segeln.
Und das Netzwerk ist wieder ein Berliner, ein deutsches Netzwerk? Oder
aus. Ich bin so begeistert von dem Ding.
Oder ist komplett international?
Ist komplett international.
Okay, also ihr connectet auch quasi das Startup aus Afrika mit dem Startup in Berlin, in London, wo auch immer auf der Welt.
Ja.
Der Zugang dort findet auch wieder über Förderer statt. Sucht ihr euch die Mitglieder aus? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
Also das ist natürlich dann online. Wir machen monatliche Treffen und genau wie du sagst, bei diesen monatlichen Treffen sind dann Leute aus der ganzen Welt, die sich zuschalten und wir sagen denen immer, denk nicht an dich, denk an die Gemeinschaft. Hilf den anderen, weil wenn alle allen helfen, ist ja auch dir geholfen. Und wir kuratieren das und schmeißen die Narzissten raus, was wir von Berlin gelernt haben, von Außergewöhnlich Berlin. Wir versuchen also den Berliner Spirit jetzt weltweit zu verbreiten. Dass wenn jemand kommt und sagt, du, ich habe ein Projekt, kannst du mir helfen, dass man erstmal Ja sagt. Auch wenn du gerade nichts davon hast. Und das Ding bauen wir gerade. Und das scheint auch Erfolg zu haben. Also die Wahnsinn. Berliner strahlen aus, egal wo du weltweit unterwegs bist, alle lieben Berlin. Und gerade wenn du mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu tun hast, wenn du sagst, ey, du machst was, du gründest gerade eine Firma, kann ich dich nach Berlin einladen? Alle sind begeistert.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Wenn du, selbst wenn du in Vegas am Pokertisch sitzt und die Gespräche anfangen und so, wo kommst du her, Berlin, dann ist keiner am Tisch, der sagt, Mist.
Und weißt du warum? Weil egal wie reich du bist, dir fehlt immer irgendwas. Die Leute suchen immer irgendwas. Ich habe so viele Millionäre getroffen. Die sind meistens nie ganz glücklich und ruhen nicht in sich. Die sind immer noch getrieben von etwas. Und Berlin hat das Versprechen, diese innere Unruhe aufzulösen. Weil in Berlin kannst du einfach du sein.
Ja.
Da musst du nicht mit dem Porsche kommen, du kannst zu Fuß kommen.
Und das kannst du schon sehr lange.
Und das kannst du schon sehr lange. Und deshalb gibt Berlin gerade den Erfolgreichen dieser Welt das Versprechen, dass sie hier ein Zuhause finden. Und Berlin ist der Standort für weltweites Unternehmertum. Hat die Berliner Verwaltung noch nicht so verstanden, ist ja aber auch nicht schlimm, weil wir machen das jetzt.
Deswegen ist ja Berlin wie Berlin ist.
Berlin ist wie Berlin ist.
Was hat das mit euch gemacht? Das ist ja ein sehr mutiger Schritt. Du hast auf fast ein Unternehmen, das funktioniert. Du kriegst ein gutes Gehalt. Du hast ja trotzdem Zugriff auf echt tolle Menschen. Ihr habt ja diese kuratierte Gruppe selber auch gebaut. Also du bewegst dich ja jede Woche auch in den Menschen, die du selber magst.
Ja.
Jetzt überträgst du alles in eine Stiftung und willst nur Gutes tun. Das müsste dich ja eigentlich als Mensch, müsstest dir die Chance geben, unglaublich zu wachsen. Weil du bist ja nicht der Unternehmer. Du bist ja jemand, der ein völliges Neutrum ist, der sagt, ich habe nichts davon, vor allem nicht monetär.
Genau.
Meine Macht wächst dadurch nicht, sondern ich kann mich wirklich darauf konzentrieren, Gutes zu tun.
Ja, das fühlt sich an wie fucking James Bond. Du stehst morgens auf und sagst, wenn ich heute gut arbeite, habe ich eventuell Millionen von Menschen geholfen, ein besseres Leben zu führen. Ich könnte heute mit Joe Biden zusammensitzen und sagen, du arme Sau, kümmerst dich um Daily Business. Ich kann mich um die großen Dinge kümmern. Das fühlt sich befreit an. Das fühlt sich sinnvoll an. Und es fühlt sich vor allem ruhig an. weil du merkst, okay, ich muss mich nicht um den kleinen Scheiß kümmern. Wenn die AfD jetzt immer mehr Prozente kriegt, ist blöd, aber wird mich auf dem Weg nicht beunruhigen, weil wir haben größere Ziele.
Das bringt dich nicht von deinem Weg
ab. Es bringt mich nicht von meinem Weg ab. Ich bin ein D-Zug, der in Richtung Zukunft fährt. Und da wird mich nichts stoppen, abhalten oder bremsen. Und ich nehme Berlin mit.
Was hast denn du? Du hast ja einige Niederlagen trotzdem gehabt, vermeintliche Niederlagen, auch als Unternehmer. Wie bist du damit umgegangen? Oder was kannst du Zuhörern, Zuhörerinnen empfehlen, wie man damit umgeht? Hast du irgendeinen Weg für dich da entdeckt, der ganz gut geholfen hat?
Ja. Rumjammern ist deshalb unfair den anderen gegenüber, weil du hast ja nur deshalb eine Niederlage, weil du was probiert hast, was andere nicht probieren. Und wenn du jetzt diese Fähigkeit nicht nutzt, die Erfahrung, die du gemacht hast, die Energie, die du hast, die Kreativität, die du hast, wenn du das nicht einsetzt, ist das Verrat an den anderen.
Also du misst alles auch an Erfahrung. Du hast quasi eine Erfahrung mehr gemacht als alle anderen, jetzt nutze sie gefälligst auch.
Ja, du bist jetzt Trainer.
Ja,
hilf den anderen besser zu spielen. Du hast eine Verantwortung gegenüber den anderen. Und kommen wir mal zum Ursprung des Unternehmertums. Unternehmen heißt ja, dass es ein Problem gibt und du nicht wartest, dass jemand anderes es löst. Und alle denken immer, die Leute wollen sich reich machen. Aber das ist ja nur der Nebenaspekt. Also wenn du ein Problem löst, was möglichst vielen Menschen ein großes Problem darstellt, dann geben die dir natürlich auch was. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das heißt, je größer das Problem, desto größer die Chance für dich. Und es gibt ein paar Menschen auf dieser Welt, die in der Lage sind, Probleme zu lösen, die richtig groß sind. Und wenn du das nicht machst, obwohl du die Fähigkeit hast, ist das Verrat in den anderen.
Verschwendung auch.
Ja. Deshalb, wenn du eine Niederlage hast, klopf dir den Staub vom Ärmel und steh wieder auf und leg los. Das ist deine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.
Das finde ich extrem gut. Jetzt hast du ja eine ganze Menge Unternehmer kennengelernt in deinem Leben.
Ja.
Also wirklich viele.
Ja.
Hast du dabei irgendeine Eigenschaft entdeckt? Vielleicht ist auch Berliner Unternehmen sehr eigen, wo du sagst, das stelle ich irgendwie bei ganz vielen Unternehmern fest, wenn diese Eigenschaften sehr stark ausgeprägt sind, dann funktioniert es meistens ganz gut.
Ja, also erstens eine hohe ADHS-Dichte.
Ja.
Würde ich sagen, definitiv.
Es sind Ausnahme.
Es sind Ausnahme.
Menschen, ne? In irgendeiner Art und Weise, Talente, wie auch immer. Ja. Genau, irgendwas haben die.
Und sind meistens getrieben von ihrer Idee, ihrem Traum oder wie auch immer und können halt nicht abends gemütlich den Spaziergang durch den Park machen, weil es ist ihnen scheißegal, dieser blöde Park, ich habe da was zu tun, ich will vorwärts, ich will. Das heißt, das, was den anderen Leuten oft auf den Sack geht, ist die Gemeinschaft der Unternehmerinnen dieser Welt, dass sie halt keinen Mehrwert empfinden, wenn sie einfach nichts tun, sondern dass sie ein bisschen getrieben sind. Wie gesagt, das geht anderen manchmal ganz schön auf den Keks, aber das habe ich bei allen gesehen.
Und das merkt ihr jetzt ja auch bei eurem neuen Netzwerk quasi. Das sind ja trotzdem alles Getriebene.
Ja.
Nur die haben natürlich einen ganz starken, das ist kein monetärer Antrieb.
Nein.
Die haben einen Problemlösungsantrieb, der Millionen oder Milliarden von Menschen hilft.
Sie haben eine Mission.
Ja.
Und die lässt sie nachts aufgeregt aufstehen und denken, boah, ich möchte wieder loslegen. Warum muss ich jetzt schlafen? Und das finde ich aber auch sehr sympathisch, weil am Ende kann man sagen, die meisten Leute, die man als Unternehmer oder Unternehmerin sieht, sind eigentlich groß gewordene Kinder.
Ja.
Die haben sich das innere Kind erhalten. Und das finde ich als Zeichen der Freiheit in der Gesellschaft, die versucht, alle möglichst schnell erwachsen zu machen.
Ich finde diesen Turn auch sehr, sehr spannend. Ein Freund von mir war auf der Konferenz, wo Bill Gates damals quasi gesagt hat, er macht jetzt die Foundation und Co. Ne? Also jetzt unabhängig davon, ob man Bill Gates mag oder nicht. Aber die Ansprache war quasi, saßen die mächtigsten Menschen der Welt oder Vertreter von den mächtigsten Firmen der Welt. Und die Ansprache war, wenn ihr glaubt, dass ihr hier sitzt, weil wir euer Geld brauchen, habt ihr es komplett nicht verstanden. Wir haben selber genügend Geld. Mhm. Geld ist nicht der Antrieb. Wir brauchen euren Kopf. Wir brauchen die schlauesten Typen der Welt, Menschen der Welt, auf den Problemen dieser Welt. Also es reicht nicht, Geld zu spenden. Wir brauchen euren Einsatz. Und das ist ja schon, ich meine, da umgibst du dich natürlich mit tollen Menschen, die teilweise auch diesen ganzen kapitalistischen Schritt übersprungen haben. Das sagen, die hat mich noch nie interessiert. Es ist ja zum Schluss, ne, ich kann einen Impfstoff empfinden, der kann mich zum Milliardär machen. Aber in dem Moment ging es nicht darum, Milliardär zu werden. Es ging darum, Forschung zu verändern, Impfen zu verändern, Wirkstoffe zu verändern.
Geld ist die Munition, mit der du schießt. Jetzt weniger militaristisch, Geld ist, ist das Mittel, was du brauchst, um deine Ideen zu verwirklichen. Ich kenne fast keinen sehr, sehr erfolgreichen Menschen, also finanziell erfolgreich, der das Geld für Luxusartikel, also wo er sagt, oh, jetzt bin ich aber glücklich, weil ich habe jetzt diesen Luxusartikel. Meistens sind das so Nebenbeispielereien. Es geht darum, ich habe eine Idee, ich brauche das Geld, um diese Idee zu verwirklichen. Also du wolltest ein Studio und hast Geld eingesetzt, um dieses Studio hier zu bauen. Dazu braucht man Geld.
Ja.
Aber wahrscheinlich fühlst du dich am glücklichsten, wenn du an deinem See stehst und den Sonnenuntergang genießt.
Ja, yes, und ich bin glücklich, wenn ich morgens aufwache. Ich könnte einfach tot liegen bleiben. Ja? Genau, also so, genau. Für mich ist das immer sehr, genau. Ich kann mich wirklich an einfachen Dingen, glaube ich, jeden Tag auch ganz gut erfreuen. Und ich darf es ja auch nicht vergessen, auch wenn wir reden ja auch über Politik, was funktioniert, was nicht funktioniert. Mhm. Es ist eben trotzdem so, ich weiß sehr genau, dass ich deswegen ein guter Unternehmer werden konnte, weil es hier die Infrastruktur dafür gibt, weil Deutschland als Land sehr gut funktioniert. Klar. Deswegen werden wir beide uns noch nie darüber unterhalten, ob ich auswandere. Das ist nicht mein Thema, das löst auch kein Problem. Ich kann ja hier Probleme angehen.
Genau,
ja?
Du musst hier Probleme annehmen.
Genau.
Du bist nun in diese reiche Ecke der Welt geboren und du hast nun ein paar erfolgreiche Hebel in der Hand.
Also, das ist ein unglaubliches Privileg, was ich auch meinen Kindern sage. Ihr habt das unglaubliche Privileg, nicht in einen Bürgerkrieg reingeboren worden zu sein, nicht in ein Land, wo 20% der Kinder sterben. Das ist ein unglaubliches Privileg, Bildung nahezu umsonst konsumieren zu können, Zugang zu Internet, zu allen möglichen Dingen zu haben. Also ich finde, wir leben sehr privilegiert. Wir machen leider nicht das draus, was wir machen können.
Genau, und wenn du dir mal anguckst, die Welt wartet auf ein paar gute Lösungen. Und ich glaube fest daran, dass Berlin der oder einer der Standorte sein könnte, wo wirklich gute, geile, globale Lösungen herkommen könnten. Berlin kann das. Wir haben hier AEG, noch die alten Werke stehen, die Gebäude. Hier war mal das Zentrum der Elektrotechnik. Also wir haben quasi dafür gesorgt, dass heute überall alles blinkt und leuchtet. Das war Berlin. Deshalb gibt es die Funkausstellung in Berlin und nicht woanders. Das heißt, wir mal der führende Standort für so Zukunftsshit. Die ganze Pharmazie, die ganze Chemie, dass es heute künstlichen Dünger gibt, liegt an Berlin. Dass die Menschheit, 8 Milliarden Menschen, gefüttert werden, ist am Ende eine Berliner Erfindung. Also wir sollten mal auf den Schultern stehen lernen, die diese Stadt uns bietet. Das ist das Erbe Berlins. Und das ist unsere Verantwortung in dieser privilegierten Situation, dass wir uns jetzt endlich mal jenseits von Spandau geistig bewegen und mal anfangen, an die Weltprobleme zu gehen. Weil das ist übrigens auch die Wirtschaftsstrategie für Berlin. Weil dann geht es uns am Ende auch gut, wenn wir für alle anderen die Probleme lösen.
Ja,
lass uns mal loslegen und nicht immer diskutieren über jeden Scheiß, Friedrichstraße, Fahrradzone oder nicht, ist mir wirklich völlig egal.
Wir kommen ganz langsam zum Ende. Sag mal, hast du für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen noch so eine Art Lifehack, wo du sagst, das habe ich im Alltag immer für mich angewendet. Ich weiß, das machen irgendwie nicht alle. Ich habe aber gemerkt, das ist eine Abkürzung, die kann man durchaus gehen, würde ich gerne weitergeben.
Versuch mal in der Woche mehr als 10 Menschen miteinander zu vernetzen, um ihre Probleme zu lösen, ohne dass du was davon hast.
Das kann Verwandtschaft sein, es können Freunde sein, es können unbekannte Menschen sein.
Du musst halt bei Unbekannten gucken, dass das nicht solche Energievampire sind. Das nicht, passiert mir manchmal. Ich vernetze falsche Leute, die sind dann erfolgreich und ich denke, Mist, warum hast du das gemacht? Nee, aber wenn du gute Menschen triffst, von denen dein Instinkt glaubt oder deine Erfahrung, das sind gute Leute. Versuch dann nicht immer rumzurennen wie so ein verzweifelter Jäger auf der Suche nach einem Kaninchen, sondern versuche wie ein Investor zu handeln und überall um dich herum Leute miteinander in Verbindung zu bringen, auf dass ihre Sachen besser laufen. Langfristig gesehen baust du so eine Kultur des Vernetzens und der gegenseitigen Hilfe und das ist das Netz, die Hängematte, in der du sehr schön liegen kannst.
Du hast gerade das Energievampir reingeschmissen. Mhm. Kannst du dazu noch was sagen? Das finde ich ganz spannend.
Naja, unter 10 Leuten sind immer 2 Arschlöcher, ne? Mindestens. Und die sind meistens sehr charmant, sehr nett und super aktiv. Und man denkt, wow, ist ja toll. Und die entpuppen sich dann als der Tropfen Schweröl in 1000 Liter Wasser sind. Die versauen dir alles, weil sie halt Leute betrügen und Sachen saugen. Die gilt es zu identifizieren. Und nicht jeder hat wie ich eine Jada an der Seite, die solche Leute riecht. Die zerstören dein Netzwerk und die musst du rausschneiden und zwar schnell.
Okay, also das ist auch ne 20-30% Quote, das ist auch völlig normal. Ich bin auch jemand, der Energievampire ganz klar vermeidet, sondern der sagt, das möchte ich gar nicht in meinem Bekannten- oder Freundeskreis haben, bleib draußen und damit fahre ich extrem gut.
Ja, muss man leider auch manchmal dann ein bisschen Zähne zusammenbeißen, Schultern hochziehen und sagen, okay, ich mache jetzt diesen unangenehmen Anruf oder ich lade den jetzt aus und sage, du pass auf, du brauchst dich bei mir nicht mehr melden und so. Das ist wichtig, um die guten Leute zu beschützen.
Ja, das kann man oft mit 25 noch nicht, aber je älter und erfahrener man wird, macht man das dann auch und sagt dann auch, man kann auch eine Freundschaft kündigen. Das macht heutzutage, ist relativ selten und aus der Mode gekommen, aber das kann man durchaus machen. Ja. Und im Regelfall bringt es beide weiter. Den einen ein bisschen früher, den anderen ein bisschen später.
Genau. Ja, kennst dann auch, dass wenn keiner mehr mit ihm spielt, dass er vielleicht ein bisschen mehr geben sollte und nicht so viel nehmen. Aber Fazit des Ganzen, fühle ich als Investor oder Investorin und investiere in andere Menschen. Und wenn wir das in Berlin alle machen würden, wow, würde Berlin abgehen.
Absoluter Wahnsinn, der Podcast. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden sitzen gehabt, der so ein Berlin-Liebhaber ist. Also auch hat mir nochmal quasi den Blick auf Berlin nochmal ein bisschen die Augen geöffnet.
Die anderen trauen sich einfach nur nicht.
Das kann sein. Ich finde es aber auch unglaublich toll, wie du über deine Partnerin sprichst. Also das war sowohl vom Vorgespräch als auch jetzt in den Podcast rein immer wieder Thema. Das finde ich super, wenn man auch die Menschen an seiner Seite nicht vergisst. Ja,
sie ist der Geschäftsmann von uns beiden, ne?
Hätte sie einladen müssen.
Ja,
mach ich nächstes Mal.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja, also tausend Dank dafür, dass du hier warst. Es war mir ein Fest. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Gleichfalls. Danke, Markus.
Sehr, sehr
toll,
gerne.
Toll, was du machst. Wirklich, Mittelstars war wirklich nötig, dass wir endlich mal die Anerkennung kriegen, die diese Gesellschaftsgruppe braucht.
Ich hoffe, das bekommen wir hin. Und da ist vor allem ja auch hier ein super Team dran. Also das auch nochmal vielen, vielen Dank an mein Team an der Stelle. Ich hoffe, euch hat der Podcast genauso gefallen wie mir. Ihr wisst ja, kommentieren, liken, follow und alles, was man so machen kann, ist ja heutzutage super wichtig. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Und ich sage bis bald und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge.